Heute gibt es so eine richtige Geschichte, mal keine philosophische Abhandlung und kein Lehrtext, sondern eine Geschichte. Und was eignet sich besser für das als das Alte Testament, das ja voll ist mit wundersamen, interessanten, befremdlichen Geschichten? So eine Geschichte haben wir gehört vor in der Lesung. Man könnte jetzt daraus leicht ein schönes, moralisches Geschichtchen machen, wo davon redet, dass man Vertrauen soll haben, dass man versorgt wird. Der grosse Prophet, der weiß eben, was zu tun ist. Und er hilft dieser armen Frau im Namen von Gott. Und alles kommt gut, darum, liebe Leute, hebt Vertrauen. Gott schaut für euch. Aber die meisten biblischen Texte sind nur dann so einfach, wenn man mal kurz drüber liest und nach einer Moral sucht. Wenn ich mich intensiver mit dem Text beschäftige, dann merke ich, dass es da noch um mehr geht, dass er nicht so geradlinig verläuft. Er ist voll mit Leerstellen, mit Ambivalenzen, mit Momenten vom Zweifel, mit Spannungen. Und was er berichtet, ist auch nicht banal. Er erzählt nicht von einem verlorenen Hausschlüssel oder von einem verhinderten Parkschaden oder so, sondern er redet von Armut, von Tod, von Ungewissheit, von Strafe, vielleicht auch ein bisschen von Willkür und ja, von Vertrauen und Versorgung. Aber nehmen wir uns doch Zeit, tauchen wir ein in diese Geschichte. Sie fängt an mit so einem grossen politischen Bogen, mit einem grossen Ereignis, mit dem Ahab, dem König von Israel. Das ist ein Mensch, wo die Bibel kein gutes Wort darüber verliert. Er interessiert sich scheinbar für alle möglichen Götter, aber nicht für den einen Gott von Israel. Er heiratet die falsche Frau, das wird ihm auch übel genommen. Er sei feig und grausam. Und zu dem Ahab kommt einer, der Elia, der sagt einmal von sich, dass er im Namen von Gott redet. Sein Name sagt das auch. Elia heisst, Jahwe ist Gott. Also vielleicht Gott als Widerspruch zu den Göttern, die der Ahab anbetet. Und wir wissen vielleicht schon das eine oder andere über den Elia. Das ist ja eine bekannte, grosse Figur aus der Bibel. Aber da in dieser Geschichte weiss man eigentlich von ihm noch gar nichts. Der taucht das erste Mal auf. Man weiss gerade mal, er kommt aus Tischbe im Gilead. Das sagt uns jetzt auch nicht so viel. Und es wird nicht einmal gesagt, dass er Prophet ist. Es wird nicht einmal gesagt, dass Gott ihm irgendetwas gesagt hat. Vielleicht ist er irgendein Typ, der vor dem König eine Audienz hat und dort seinen Ärger äußert, ihm mal ein paar Sachen an den Kopf wirft. Wer weiß, ein Bauer oder ein Hirt oder ein Handwerker. Einer, der das Maul ein bisschen voll nimmt, das hat der Elia so ein bisschen an sich. Er macht oft grosse Ankündigungen und stellt sich beim König nicht gerade gut. Und auch da, die grossen Ankündigungen sollen jetzt für viele Jahre nicht mehr regnen. Ob ihm das Gott gesagt hat, es ist nicht ganz klar, vielleicht droht er auch einfach dem störrischen König aus Unmut raus. Auf jeden Fall, ja, passiert das dann. Und Gott redet zu ihm und sagt ihm, er soll sich verstecken. Aber einen kleinen Bach weit weg und während jetzt scheinbar wirklich kein Regen mehr fällt, erlebt dort Elia, dass für ihn gesorgt wird. Die Raben bringen Brot und Fleisch, die sind ja nicht gerade für Grosszügigkeit bekannt. Aber die sorgen für ihn und es geht ein Zeitchen gut, bis der Bach vertrocknet, wie es so ist, wenn es nicht regnet. Und dann sagt Gott, er soll weiter nach Zarephat. Das ist noch weiter weg, das ist jetzt nicht im Osten, sondern im Westen am Meer, in der Nähe von Sidon. Und er soll zu einer Witwe. Das ist einigermaßen absurd, weil eine Witwe kann nicht für einen erwachsenen, hungrigen Mann sorgen. Die ist sogar in Zeiten vom Überfluss vom Hunger bedroht. Die kann normalerweise für sich selber auch nicht schauen. Und außerdem wohnen in Zarephat keine Israeliten. Die Leute glauben nicht an Gott. Das sind Fremde. Sie werden auch sofort merken, dass er ein Fremder ist. Und gleich der Elia macht sich jetzt auf den weiten Weg. Ich frage mich, was geht in dieser Zeit im Elia vor? Scheinbar vorher ein unbedeutender Mann, ein Irgendjemand, wo etwas Grossartiges erlebt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so etwas ansagt und dann passiert, wenn man einfach selber den Regen abstellen kann? Ich kann mir gut vorstellen, dass einem das beschwingt, dass man vielleicht das Gefühl hat, man ist unbesiegbar. Ist echt so, der Elia am Bach Krit, schwelgt er in dem Triumph, denkt, ha, was ich alles kann mit dem Gott. Vielleicht. Aber gleichzeitig denke ich mir, das ist doch alles andere als angenehm. Das ist doch nicht einfach, so eine Flucht an einen abgeschiedenen Ort. Alles, was er kennt hat vorher, ist weit weg. Vermisst er echt seine Liebsten? Macht er sich Sorgen um sie? Macht er sich Sorgen ums eigene Leben? Jetzt gerade wird für ihn geschaut, okay, aber was ist, wenn der Bach irgendwann austrocknet? Was ist, wenn es jetzt ganz lang nicht regnet? Er sagt, es wird jetzt ein paar Jahre lang nicht mehr regnen. Was heisst das? Wie lang? Gibt es am Schluss überhaupt noch jemanden in dem Land? Vielleicht bereut er, was er gemacht hat. Er hat ja Zeit. Er kann sich lange Gedanken machen in der Einsamkeit. Und dann die Anweisung von Gott, noch mal weiterziehen, noch weiter weg, in eine fremde Stadt, zu einer Witwe. Vielleicht geht Elia ja ganz beschwingt. Vielleicht sagt er sich, wenn sogar die Raben zu mir schauen, dann wird die Witwe auch für mich schauen. Dann kann mir nichts passieren. Vielleicht fühlt er sich immer noch unbesiegbar. Aber ich weiss ja nicht, der Weg ist lang. Man hat wieder viel Zeit, um sich Gedanken zu machen, zum hungrig werden. Vielleicht muss er sich unterwegs verstecken. Vielleicht muss er Dörfer meiden, draußen schlafen. Kommt dann nicht die Frage auf, laufe ich jetzt da in mein Verderben? Was, wenn ich es nicht bis dort schaffe? Was, wenn mich niemand reinlässt? Was, wenn ich die Witwe nicht finde? Ich habe Hunger, ich habe Durst. Und der Elia kommt an und spricht scheinbar die erstbeste Witwe an, die dort am Stadttor ist. Die sammelt Holz und er bittet sie um Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass es sich so gehört, dass Fremde kommen und um etwas bittet und dann gibt man ihnen mal ein bisschen Wasser, tut sie ein bisschen bewirten. Wasser hat es sicher noch in dieser Stadt, in Zarephat. Wenn es nicht mehr regnet, dann hat man noch lange Trinkwasser, weil die Zisterne, die sind tief, die gehen bis aufs Grundwasser. Das kann man noch lange trinken. Vielleicht ist es dreckig und abgestanden, schmeckt nicht so gut. Aber das Trinken ist nicht so das Problem. Das viel größere Problem ist, dass man die Felder nicht mehr bewirtschaften kann. Es gibt eine Hungersnot. Und darum verlangt der Elia unglaublich viel, wenn er von dieser Witwe verlangt, dass sie ihm ein Brot gibt. Und sie macht ihm klar, dass das nicht geht. Sie aber sagte, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts vorrätig, außer eine Handvoll Mehl im Krug und ein wenig Öl im Krug. Und sieh, ich bin dabei, 2, 3 Stücke Holz zu sammeln. Dann werde ich gehen und für mich und für meinen Sohn zubereiten, was noch da ist. Und wir werden es essen. Dann aber müssen wir sterben. Sie sagt ihm zuerst mal, dass sie sehr wohl weiß, dass er einen anderen Gott hat als sie, dass er ein Fremder ist, nicht von da kommt. Und dann erklärt sie ihm ihre Situation. Sie hat gerade noch genug für eine letzte Henkersmahlzeit. Sie kann für sich und ihren Sohn nicht mehr sorgen und sie rechnet damit, dass sie verhungert. Ich frage mich, wie geht es eigentlich dieser Witwe? Sie scheint da etwas zu sagen, wo sie schon länger beschäftigt, wo schon länger ihre brodelt. Sie hat keinen Vorrat mehr, offenbar auch nicht das Geld, um teure Lebensmittel noch zu kaufen. Das Leben ist unerträglich schwer und dann kommt der verwahrloste Mann und bittet um Wasser. Okay, das kann man ja mal, aber muss das jetzt sie sein? Vielleicht hat sie viel Anstand, vielleicht hilft sie gern anderen Menschen. Vielleicht tut sie ihr leid oder findet sie interessant. Auf jeden Fall geht sie, sie will Wasser holen. Und dann sagt er das, er will Brot von ihr. Er wird doch wohl sehen, dass sie eine Witwe ist. Das sieht man ihr wahrscheinlich an. Meistens hat man das an den Kleidern gesehen. Er könnte doch irgendwie auf dem Markt etwas kaufen oder so. Ich stelle mir vor, dass die Witwe sich vielleicht ärgert, dass die Verzweiflung, die ihr drin steckt, rausbricht. Dass die Last vom Leben irgendwie nicht mehr zu tragen ist. Und dann ist es doch irgendwie erschütternd, was sie sagt. Ein letztes Mal Brot backen, mit ihrem hungrigen Sohn zusammen essen und doch nicht satt werden, den Sohn ins Bett bringen und wissen, jetzt sterben wir. So das letzte traurige Kapitel am Ende von einer langen Leidensgeschichte. Und der Elia sagt, fürchte dich nicht. Geh, tu, wie du es gesagt hast. Doch bereite davon zuerst einen kleinen Brotfladen für mich zu und bringe ihn mir heraus. Für dich aber und für deinen Sohn kannst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Krug wird nicht ausgehen und der Ölkrug wird nicht leer werden, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Erdboden Regen gibt. Wenn ich das so höre vom Elia, dann tönt das im ersten Moment total selbstverständlich und souverän. Aber ist es das? Wie blöd würde ich mich fühlen, wenn ich der Elia wäre und ich hier mit dem Zarephat an? Okay, ja, ich bin hungrig, ich bin verzweifelt, aber die arme Witwe jetzt belästigen, muss das sein? Von ihr zu verlangen, dass sie ihr das Letzte gibt, damit ich ein bisschen etwas essen kann. Und das alles nur, weil Gott mir gesagt hat, ja, es hat denn dort eine, die schaut für mich. Ist das nicht vielleicht ein völlig sinnloser Trip, der jetzt einfach da im Desaster endet? Ist das nicht ein bisschen peinlich? Eine Witwe soll für dich sorgen. Ja, was ist, wenn sie das gar nicht kann? So wie sie es da sagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Elia einfach kalt lässt. Vielleicht fragt er sie ja ein bisschen verstohlen, mit hochrotem Kopf, ob sie ihm nicht noch ein Brot bringen kann. Und dann die Nerven ihr zu sagen, er soll zuerst mal das allerletzte, was sie hat, ihm auftischen. Die wird denken, er nimmt sie komplett aus, er betrügt sie. Und dann die Nerven zu sagen, von jetzt an hat sie zwei Wunderkrügel, die nie mehr leer werden. Wo ununterbrochen Essen rauskommt. So etwas, wo man sich von einer Fee wünscht, wenn man drei Wünsche zu gut hat. Und natürlich, der Elia hat schon erlebt, dass Gott für ihn schaut und dass das, was er sagt, eintrifft. Vielleicht langt ihm das ja. Vielleicht ist er so ein beschwingter und leichtfüßiger Mensch, der glaubt, dass ihm alles zufällt, wenn er nur vertraut. Aber in dieser Situation so zu handeln, das braucht doch irgendwie sehr viel Vertrauen, vielleicht auch einfach ein bisschen Irrsinn. Und die Frau geht und sie macht, was der Elia sagt. Vielleicht ist der Mut von der Verzweiflung oder eine leislige Hoffnung oder das Gefühl, dass da etwas ganz Spezielles passiert. Auf jeden Fall macht sie es. Und es funktioniert. Das Unwahrscheinliche, das Unmögliche passiert. Es ist nicht das letzte Brot, das sie gebacken hat, sondern sie backt noch für viele Tage. Für den Elia, für sich, für ihren Sohn, für ihr ganzes Haus, wer noch alles dort gewohnt haben mag. Ich denke, vielleicht ist es noch Zeit für eine weitere Perspektive, die so in der Geschichte nicht vorkommt. Stellen wir uns vor, wir wären die Nachbarn von dieser Witwe. Und sie kommt und erzählt uns begeistert, was sie gerade erlebt. Wie würde ich reagieren? Würde ich mich freuen, dass meine Nachbarin jetzt genug hat? Oder wäre ich skeptisch? Ganz im Ernst, glauben alle da rein, dass es so etwas gibt, einen Krug, der nicht leer wird? Da liegt es doch näher, dass sie von irgendwo stillt. Oder dass der Typ, der jetzt bei ihr wohnt, irgendwelche krumme Sachen drüllt. Und wenn man es glaubt, dass jetzt der fremde Gott oder sonst irgendein Zauber für das Wunder sorgt, dann kommt doch schnell mal die Frage auf, und wieso nicht für mich? Ich habe doch auch Hunger, ich habe doch auch nicht genug. Ich habe ein kleines Wunder, aber wieso versorgt Gott nicht alle? Wieso versorgt er nicht auch mich? Ich finde es kompliziert mit dieser Geschichte. Auf der einen Seite kann man so reinzoomen und dann hat man eine Geschichte von zwei Menschen in Not, die sich begegnen, die füreinander schauen. Es ist eine Geschichte, wie sie sich ganz oft abspielt. An vielen Orten. Eine Geschichte, die Mut macht. Es ist herzzerreissend zu sehen, unter was für Umständen Menschen leben müssen, wie viel Elend es gibt. Auf der Flucht wie der Elia oder am Hungern, am Verzweifeln wie die Witwe und ihr Sohn. Und in dieser Geschichte schauen die beiden füreinander. Sie bringen Vertrauen auf, das Gegenüber gut meint. Und sie bringen auch genug Vertrauen auf in Gott, dass er sie versorgt. Das tönt irgendwie sehr schön. Vielleicht haben wir selber auch Erinnerungen an Situationen, die sich ein bisschen anfühlen, wie der Ölkrug, der nicht leer wird. Moment von der Versorgung von Gott, wo wir erlebt haben, dass unsere Mitmenschen solidarisch sind mit uns. In der Not können wir uns gegenseitig beistehen, uns zur Hoffnung ermutigen, einander stützen. Das tut mir gut. Und dann ist da die andere Seite, so der grosse Bogen von dieser Geschichte, wo so viele Fragen aufwirft. Vielleicht scheint das auch durch, eben in dem Misstrauen, in der Entrüstung der Nachbarn, wenn sie diese Geschichte hören. Es bleibt zwar in der Geschichte eigentlich erstaunlich offen, warum jetzt genau die Dürre ist. Vielleicht ist es eine Strafe von Gott, aber vielleicht ist es einfach ein Mann, der das Maul ein bisschen gross aufmacht und Gott macht dann amigs, was er sagt. Einer mit ein bisschen zu viel Macht, wo die Worte sehr viel Wirkung zeigen. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Gott sorgt dafür, dass es jahrelang nicht regnet. Am Schluss sind es 3 Jahre. Und es kommt doch die Frage auf, warum? Warum muss man wegen dem schlechten König alle Menschen bestrafen? Warum müssen alle leiden? Besonders die Armen, das sind ja die Ersten, die dann leiden. Die kleine, schöne Geschichte versinkt so ein bisschen in einem Meer von Leid, das sie nach sich zieht. Es gibt genug Witwen, die nie Besuch bekommen von einem Gottesmann und ganz einfach gestorben sind. Verzweifelt, hungrig. Und man darf ja nicht vergessen, der Grund, warum Gott die beiden so wunderbar versorgt, ist, weil er es vorher jahrelang nicht hat regnen lassen. Und ich verstehe, wenn dann bei gewissen Leuten beim Lesen von dieser Geschichte Fragezug bleibt, wieso sie und nicht ich. Wundersame Versorgung, schön und gut, aber warum gibt es nicht mehr davon? Und vielleicht tue ich die Geschichte überstrapazieren, vielleicht stelle ich Fragen, die sie gar nicht will beantworten. Ich weiß es nicht. Aber sonst finde ich, sie ist eigentlich so ehrlich und direkt mit dem Elend, wo sie darstellt. Sie hat ganz einen realistischen Blick auf das. Sie zeigt echtes Interesse am Leiden von dieser armen Frau. Und da vielleicht die letzte Spur, die ich noch versuchen will, verfolgen. Die Frau ist ja nicht einmal Israelitin. Wenn Gott die Dürre schickt, weil er hässig ist auf sein Volk, dann ist sie und ihr Sohn nicht einmal das Ziel dieser Hungersnot. Sie sind einfach Kollateralschaden. Das heisst, ihr Leiden hat keinen pädagogischen Nutzen, wie vielleicht beim König Ahab, wo dann hoffentlich etwas ändert. Es ist, wie das meiste Leiden, einfach sinnloses Leiden. Das klingt jetzt mal schlimm, aber ich denke mir, vielleicht, wenn man das akzeptiert, wenn man nicht mehr so fest danach fragt und darum ringt, warum und ob das gerecht ist und wer jetzt versorgt wird und wer nicht, dann kann man sich vielleicht plötzlich wieder freuen über die Geschichte von dem Mensch, der Hunger hatte, der Angst hatte, vom Tod bedroht worden ist und der erlebt hat, dass sie versorgt wird. Um nochmal zu den Nachbarn zurückzukommen, ich würde eigentlich kein Nachbar sein wollen, der eifersüchtig oder misstrauisch wird, wenn ich die Geschichte höre. Ich hoffe, ich würde mich freuen darüber. Manchmal passieren Dürren auf der Welt und niemand weiß genau, warum. Die einen trifft es mehr als die anderen, manche leiden mehr als andere. Und unter diesen furchtbaren Umständen gibt es Geschichten von Menschen, die erleben, dass sie bewahrt und versorgt werden. Die sich dreht fühlen, die erleben, dass andere Mitmenschen es gut mit ihnen meinen. Und über so Geschichten will ich mich freuen. Ich will mir Mut machen von denen. Ich will selber an diesen Geschichten mitschreiben. Und das will ich mir bewahren für die Zukunft, den Glauben daran, dass es eine Kraftquelle gibt, die nicht aufhört. Und dass Menschen die können erleben. Und ich will mich darüber freuen, wenn sie davon berichten können. Und fast noch wichtiger, ich will wie die Geschichte Augen haben für die, die es besonders nötig haben. Ich will schauen, dass die Leute Brot haben. Das darf man ja nicht vergessen, in dieser Geschichte geht es um Brot. Um echtes Brot, das man anlangen kann und essen und das einem satt macht. Genug Brot für alle, das wäre doch schon mal ein Anfang. Amen.